Wir beteiligen uns nicht an diesem Krieg. So die klaren Worte von Bundeskanzler Merz in Richtung von Donald Trump zu den Angriffen gegen den Iran. Der amerikanische Präsident hatte einige Länder aufgefordert, die wichtige Handelsstraße von Hormuz militärisch abzusichern. NATO und EU und auch einige andere Länder haben das deutlich abgelehnt, sehr zum Missfallen des Weißen Hauses. Aber kann sich Deutschland wirklich raushalten aus einem Krieg, dessen wirtschaftliche Folgen hier so zu spüren sind? Und ein Krieg, der über US-Militärbasen im Feld zwischen Rammstein geführt wird. Trumps Hormuz-Mission. Was folgt aus Europas Nein? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Rachel Tausendfreund ist Senior Research Fellow mit dem Schwerpunkt Transatlantische Beziehungen und Vereinigte Staaten bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich begrüße Hartwig Gross, er ist Kapitän, er war viele Jahre Ausbilder bei der deutschen Marine, ist jetzt Senior Maritime Consultant bei der Nexmaris GmbH und spezialisiert auf maritime Sicherheit, Resilienz und nautische Operationen. Georg Ismer ist politischer Korrespondent in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Und Julian Röpke ist leitender Redakteur Sicherheitspolitik und Konflikte bei der Bild-Zeitung. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Ihnen allen hier. Frau Tausendfreund, es gibt Auseinandersetzungen über die Frage, wie weit andere Länder die Amerikaner unterstützen bei diesem Iran-Krieg. Deutschland war sehr deutlich, die NATO war sehr deutlich, dass sie das ablehnen. Jetzt gibt es eine sehr wütende Reaktion aus dem Weißen Haus, dass man die Hilfe sowieso nicht braucht. Wie beurteilen Sie das, was da gerade passiert?
Ja, Trump hat gesagt, dass er ja schockiert ist und dass er sich darin bestätigt fühlt, dass er ja schon immer wüsste, dass diese Alliierten nichts tauchen. Andererseits, wie Sie sagten, hat er dann auch gleich bestätigt, dass eigentlich braucht er ja auch keine Unterstützung, weil er so tun will, als ob dieser Krieg ja schon fast gewonnen ist. Und da braucht man dann auch keine Hilfe. Momentan sieht es, finde ich, so aus, als ob das in eine deeskalierende Phase ist, momentan, weil Trump ja eben darauf besteht, dass das ja auch gar nicht mehr nötig ist. Er ist so ein bisschen schmollend mit dieser Antwort. Aber heikel bleibt es. Und vor allem, wenn das noch länger dauert, bleibt das eine heikle Situation für die Alliierten.
Aber stellt er die NATO jetzt in Frage damit?
Nicht mehr als früher, finde ich nicht. Er ist jetzt gerade abgelegt mit dieser Iran-Sache. Auch für Xi Jinping hat er keine Zeit gerade. Also ich würde das jetzt nicht als eine konkrete NATO-Frage jetzt gleich diese Woche sehen. Also es kann sich noch irgendwie weiterentwickeln, aber dramatisch ist es noch nicht.
Okay, Herr Ismer, wie sehen Sie es? Die Bundesregierung hat ja sehr klar gesagt, oder der Bundeskanzler, dass er halt eben, das ist nicht unser Krieg, das machen wir nicht. Ist man da sehr geschlossen und sind Sie überrascht von der Deutlichkeit von Merz und Pistorius?
Nee, überrascht nicht. Also das war auch sehr, sehr eng abgestimmt zwischen Union und SPD, dass man klar sagt, daran beteiligen wir uns nicht, weil die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, kein Interventionsbündnis, hat Merz ja auch gesagt. Und das betrifft ja auch in keinerlei Weise NATO-Gebiet. Die Frage ist aber jetzt schon, und das ist schon in diesen Tagen in Berlin zu spüren, eine gewisse Nervosität, wie Trump mittel- und langfristig darauf reagiert. Ich glaube schon, dass das Konsequenzen für die NATO haben wird, weil er sich sozusagen in seiner Argumentation bestätigt fühlt, dass die anderen Länder zu wenig tun. Und er hat ja letzten Endes einen Erpressungsversuch gestartet, hat gesagt, wenn die NATO-Länder sich jetzt nicht beteiligen an der Befreiung der Straße von Hormuz, dann wird das schwerwiegende Folgen haben. Aber letzten Endes war das auch ein Hilferuf, weil die Amerikaner selbst kein Rezept haben, was man dort eigentlich tun soll. Wie man überhaupt jetzt diesen Öltransport wieder durch die Straße von Hormuz normalisieren will, weil der Iran halt einfach mit seiner asymmetrischen Kriegsführung, mit den Drohnenbeschüssen von Land aus, da sehr, sehr erfolgreich ist. Und deswegen, glaube ich, war auch diese klare Reaktion der Bundesregierung, da macht man nicht mit, weil man überhaupt nicht weiß, wie soll diese Operation überhaupt aussehen.
Ist das denn eine richtige Reaktion, Herr Röpke, dass man sagt, man will da nicht mitmachen, also auch von der EU-Seite?
Also ich denke, erstmal ist es in unserem absoluten Interesse, dass diese Straße wieder geöffnet wird. Völlig unabhängig davon, warum sie geschlossen wurde und völlig unabhängig davon, dass wir nicht einbezogen wurden in die Planungen und in die Durchführung des Krieges. Aber wir müssen ja sehen, wir haben aktuell eine Verteuerung der Rohstoffe bei uns. Ich glaube, das wird wenn es so weitergeht, wenn es nicht geöffnet wird, dann wird es eine Verknappung der Rohstoffe. Und das wird dann noch wesentlich schlimmer. Insofern finde ich es schon ein bisschen eigenartig von Herrn Merz, einfach so zu sagen, ja, das ist ja keine NATO-Angelegenheit, das ist nicht unsere Angelegenheit. Wir sehen es jeden Tag an der Tankstelle. Es ist unsere Angelegenheit, was dort passiert. Und deshalb Ist dieses kategorische Nein vielleicht nochmal, wenn es jetzt in 2 Wochen wieder alles in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung. Aber wenn es in 3 Monaten immer noch so aussieht, dann halte ich es für schwierig.
Mhm. Aber ich würde, sorry,
kurz Herrn Ross noch mit einnehmen, damit jeder hier mal einmal vorgestellt worden ist. Herr Ross, wie würden Sie denn sagen, wie man, kann man diese Blockade mit einem Militäreinsatz überhaupt lösen? Und wie gefährlich ist das eigentlich da im Moment in der Straße von Hamas?
Also sehr gefährlich im Moment. Selbst wenn der Beschuss vom Iran her abnehmen sollte, weiß man nicht, was danach kommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht halten sie auch etwas zurück noch, um dann im geeigneten Augenblick dann weiterzuschießen. Der Aufwand wäre immens, Schiffe da rauszubekommen. Es fahren ja einige, aber das sind welche, die, ich sag mal, im Kontakt mit dem Iran das absprechen. Ihr kommt raus, ihr habt Ladung, die in unserem Interesse aus dem Golf rauskommt. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Risiko einfach zu hoch. Und der Kräfteansatz, den wir bräuchten dafür, der ist so leicht nicht zu realisieren.
Also was bräuchte es genau?
Also je nachdem, welche Bedrohung das momentan, um die es geht. Im Moment sind die Amerikaner ja dabei und haben selbst das Problem, dass sie sehr viel Munition verschießen. Im Moment, solange man davon ausgeht, dass noch keine Minengefahr besteht, latent vielleicht, aber nicht akut, absolut nicht, solange da auch keine Erkenntnisse da sind, bräuchte man Fregatten, die luftabwehrfähig sind. Davon hat Deutschland 3 als Beispiel. Und wir haben auch andere NATO-Partner, die haben gar keine. Und was man dann bräuchte, falls es eine Minenbedrohung gibt, und das reicht, dass der Verdacht da ist und also das Risiko sehr hoch eingeschätzt wird, da müssen wir Minenabwehreinheiten darunter haben. Und davon haben wir auch nicht mehr so viele wie noch, ich sag mal, zu Zeiten des Kalten Krieges. Wir sind ungefähr auf ein Fünftel runter. Und die bei der Minenkriegführung auch starken Niederländer und Belgier haben auch sehr stark abgespeckt. Die Belgier haben gerade ihre Einheiten an die Ukraine fürs Schwarze Meer abgegeben und warten auf Neuzulauf. Und Minenabwehreinheiten kann man auch nicht einfach da arbeiten lassen. Die brauchen Schutz. Und da würde ich mal sagen, bräuchte man dann auch noch mal 12 starke Fregatten, um in diesem Bereich den Schutz zu gewährleisten.
Okay, das klingt sehr schwierig. Frau Tausendmann, ist das ein Risiko, was der US-Präsident komplett unterschätzt hat? Oder warum ist er das eingegangen, dieses Risiko?
Das scheint der Fall zu sein. Der hat sich auch noch nicht wirklich daran bewiesen, dass er in 3, 4 und 6 Schritten denkt. Ja? Er geht von das Beste aus, er macht erstmal 4 Druck und hofft, dass es gut geht. Und anscheinend war das auch wieder der Fall. Ich meine, es gibt Berichten, dass die Militär versucht haben zu sagen, es kann richtig kompliziert werden und schwierig, aber nach Venezuela hat er, glaube ich, ein bisschen Übermut und irgendwie gedacht, das wird viel einfacher sein, als es jetzt schon sich herausstellt und es ist noch früh.
Mhm. Okay, aber dann ist die Frage, welche Kriegsziele gibt es eigentlich noch? Das ist ja auch, dass man das eigentlich nicht genau weiß.
Das ist noch unklar. Ja? Ich meine, normalerweise hat man klare Ziele. Normalerweise begründet man auch diesen Krieg. Das hat er weder mit den Alliierten, aber auch nicht mit der amerikanischen Bevölkerung gemacht. Ja? Und deswegen wissen auch die Wähler nicht und wissen auch die Politiker nicht, was die Ziele sind und was auch die richtigen Gründe für diesen Krieg sind. Aber zu der NATO-Frage wollte ich nur kurz sagen, NATO ist ja eine Verteidigungsbündnis. Ich finde es dann eine andere Frage, wenn man sagt, wenn das noch länger hält, Deutschland als ein Staat, der an irgendwie internationale Ordnung glaubt und freie Gewässer zum Beispiel, muss sich vielleicht dann beteiligen und vielleicht auch alle anderen auch, aber jetzt nicht als so ein NATO-Ding. Das war so mein Einwand.
Aber die Differenzierung kam vom Kanzler nicht. Er hat gesagt, wir als Bundesrepublik Deutschland werden uns nicht beteiligen.
Das stimmt.
Aber es war natürlich schon auch irgendwie eine NATO-Position letzten Endes, weil es gibt keinen anderen NATO-Alliierten, der gesagt hat, er ist dabei. Aber natürlich könnte Trump, und deswegen hat er, glaube ich, halt eben auch diesen Erpressungsversuch gemacht, weil Sie haben es ja gerade angesprochen, was man alles an Fähigkeiten bräuchte. Und da könnte natürlich schon die Bundeswehr helfen mit Minensuchbooten, mit möglicherweise einer der 3 Fregatten, die dafür in Frage kommt. Aber da das Ziel völlig unklar ist und da völlig unklar ist, wie so eine Mission aussehen sollte, war es, glaube ich, für die Bundesregierung auch relativ leicht, da klar zu sagen, nee, da sind wir auf gar keinen Fall dabei, weil das war ja gestern schon mit die härteste Ansage vom Kanzler Richtung Donald Trump. Also da hat sich ja in den letzten 2 Wochen schon auch noch mal einiges verändert.
Und wie erklären Sie sich diese Härte oder diese Deutlichkeit? Hat das mit dem Wahlkampf in Rheinland-Pfalz zu tun?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht halt darum, dass man befürchtet, dass man da in ein Abenteuer hineingeschickt würde, was unkalkulierbar ist und was dann letzten Endes zu weiteren schweren Verwerfungen führt. Und wir haben ja dafür, dass wir jetzt erst im März des Jahres 2026 sind, schon einiges erlebt in diesem Jahr. Man darf ja nicht vergessen, was wir auch rund um Grönland erlebt haben. Da kam es ja nun auch schon zu einer Eskalation, wo aber Europa dann auch mal Härte gezeigt hat und dagegen gehalten hat. Und letzten Endes hat das schon dazu geführt, dass man das jetzt erstmal zumindest für ein paar Wochen mal wieder befriedet hat und versucht, da eine Lösung zu finden, ohne dass Trump wieder Dänemark sozusagen angreift oder mit Drogen überzieht und damit halt eben auch diese ganze Fragilität im transatlantischen Verhältnis noch mal weiter verschärft.
Trotzdem ist diese Straße von Hormuz ja so wichtig für die Weltwirtschaft heraus. Ja. Was bedeutet das? Oder wie wichtig ist diese Straße? Was bedeutet das, wenn da wirklich die Blockade nachher vollständig ist?
Also im Moment gehen da nur wenige Schiffe raus, selektierte, legitimiert quasi vom Iran. Das würde dann eine dauerhafte Verknappung natürlich darstellen. Wenn wir mit Truppen dabei jetzt eingreifen würden, weil diese Vehemenz da war, das abzulehnen, dann würden wir Menschenleben, also Soldaten, opfern für Sachwerte. Und das, denken Sie an einen Brand, da geht auch ein Feuerwehrmann rein, auch unter höchster Gefahr, um Menschenleben noch zu retten. Aber wenn es um den Schutz von Sachwerten geht, im Wesentlichen, und das sind hier Sachwerte, das Öl da rauszubekommen, dann muss man das Risiko nicht eingehen, um sagen wir mal, nachher auch handlungsfähig zu sein, um vielleicht im Rahmen einer humanitären Aktion sich dann sehr wohl zu beteiligen und dort dann auch die ganze Sache zu beschleunigen und das Öl dann auch wieder schneller rauszubekommen.
Trotzdem gibt es ja eine Mission, eine europäische Marineoperation gegen die Angriffe der Houthi-Milizen, die Operation Aspides. Dort schützt ja Europa Handelsschiffe letztendlich.
Ja.
Also warum dort und dann nicht da?
Das ist natürlich eine EU-Geschichte. Aber in der Operation Aspides sind im Moment zwei Fregatten. Die Franzosen hatten da eine assigniert, die ist aber woanders, wegen aus nationalen Gründen. Zwei Fregatten, davon ist nur eine Luftabwehrfregatte. Und das für diesen riesen Seeraum. Das wäre übertragen, ich sag mal übertrieben vielleicht, wenn man jetzt für ganz Berlin zwei Polizeiwagen hätte und würde sagen, wir erweitern und ein Teil von Brandenburg muss mitbetreut werden. Das bringt in der Region keine Sicherheit. Was zu tun wäre eigentlich, die Zahl der Assets zu erhöhen, also dort mehr Material hinzubringen, dann könnte man das machen. Aber einfach die Operation auszuweiten, würde kein Plus an Sicherheit bringen. Und man hätte dieses Problem Leben in Frage zu stellen für letztlich Sachwerte.
Man darf ja nicht vergessen, es ist eine reine Defensivmission, also eigentlich nur Seeraumüberwachung. Und das wäre ja ein ganz robuster Kampfeinsatz. Also da bräuchte man ja ein komplett anderes Mandat. Also da sehe ich im Bundestag auch überhaupt keine Mehrheit für. Also es wäre die Frage, auf welche rechtliche Grundlage würde das überhaupt gestellt? All das völlig unklar, nicht geklärt und offene Frage.
Trotzdem haben wir ein Problem, wenn diese Straße blockiert wird. Wir haben nicht nur ein Problem wegen Gas und Öl, sondern zum Beispiel auch der Transport von Düngemitteln. Dann hat nochmal die EU-Außenbeauftragte Kallas hat nochmal darauf hingewiesen, es könnte auch zu Nahrungsmittelknappheit dann kommen. Also gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, eine diplomatische Lösung zu finden, Herr Röpke? Sehen Sie dann eine andere Möglichkeit für die EU?
Ich finde, wir sollten zumindest damit anfangen. Also aktuell sieht es für mich so ein bisschen so aus, quasi paradoxerweise ganz anders als bei der Ukraine, aber doch irgendwie ähnlich. Es gibt einen, der sagt, nämlich ein US-Präsident, wir machen da XYZ, das ist genau unseres. Und andere, die sagen, das ist ja interessant, was er da macht, aber da werden wir uns nicht dran beteiligen. Und das war irgendwie in den ersten Jahren ganz andersrum im Ukraine-Krieg. Wir erinnern uns, Joe Biden hat dort Flugabwehrsysteme hingeschickt. Von Deutschland gab es Helme. Später hat Joe Biden Panzer hingeschickt. Von Deutschland gab es ja irgendwas aus der NVA, was seit 40 Jahren in Tschechien rumstand. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt haben wir einen US-Präsidenten, der dort voll reingeht mit allem, was er hat. Und die EU, natürlich wird Herr Wadepohl sagen, es gibt ja Backchannels. Natürlich reden wir mit den Iranern. Natürlich versuchen wir die ganze Zeit zu verhandeln. Aber diese Ergebnisse davon sehe ich aktuell noch nicht. Und insofern sind das jetzt irgendwie umgekehrte Vorzeichen wie damals, aber doch irgendwie ganz ähnlich. Wir haben ein Bündnis, was bei einem Konflikt ähnliche Ziele hat. In dem Fall, dass hier aufgehört wird zu kämpfen, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise. Aber was völlig unterschiedliche Ansätze hat, die sich transatlantisch widersprechen.
Frau Tausendmann, sehen Sie eine Möglichkeit?
Also ich glaube, das wäre der richtige erste Schritt zumindest, dass die Europäer versuchen, das mit Verhandlungen zu lösen. Und das kann man auch irgendwie anbieten als eine Leistung Trump gegenüber oder die Amerikaner gegenüber, dass man sozusagen versucht, da auch einen Ausweg zu finden. Weil auch für Trump wäre es nicht schlecht, da bald einen Ausweg zu finden. Man merkt, dass es auch politisch schwierig wird für ihn. Also das könnte auch ein Angebot sein, was willkommen wäre.
Mhm. Die Frage ist aber, wer da mit wem eigentlich verhandeln soll.
Das ist dann auch die Frage.
Ja, und erstmal, womit rechnen Sie denn jetzt, nachdem halt eben der Trump nochmal deutlich gemacht hat, dass er not amused ist und sehr wütend ist eigentlich über die Verbündeten? Und das schreibt er dann jetzt sogar in Anführungszeichen, die Alliierten. Also mit welcher Reaktion rechnen Sie dann noch?
Das ist immer bei Donald Trump sehr, sehr schwierig zu sagen. Also das kann morgen ganz anders sein und das Gegenteil von dem, was übermorgen ist. Das ist ja eben genau das Problem.
Aber muss sich die EU oder muss sich dann die NATO, ja, können die irgendwas antizipieren oder müssen die einfach in ihrer harten, klaren Linie da eben bleiben?
Naja, es passieren ja gerade sehr, sehr viele problematische Dinge gleichzeitig. Zum Beispiel hat jetzt eben, weil Trump natürlich zu Hause auch unter Druck steht wegen den steigenden Energiepreisen, hat er einfach einseitig die Ölsanktionen gegen Russland gelockert. Das ist ein riesiges Problem, auch für die Bundesregierung, auch für die EU-Partner, mit Blick auf den anderen Konflikt, auf die Ukraine. So, wir wissen nicht, ob Trump jetzt so verstimmt ist, dass er jegliche Hilfe mit Blick auf die Ukraine eben auch, was es dort alles an Aufklärungsunterstützung gibt, auch Starlink und so weiter, ob er das vielleicht halt auch einstellt. Ob er sagt, ich verhandle da gar nicht mehr, Russland kann machen, was es will. Ich ziehe mich da ganz raus und sage, das ist auch nicht unser Krieg. So wie wir jetzt sagen, das ist mit Blick auf den Iran nicht unser Krieg. Also es ist wahnsinnig schwierig, das jetzt zu prognostizieren. Ist alles so ein bisschen wie Treibsand. Und jetzt von der Bundesregierung zu sagen, ja, wir setzen auf eine politische Lösung, ist natürlich irgendwie einfach gesagt. Aber die Frage ist, wie soll die aussehen? Wir sehen jedenfalls gerade auch wieder die Schwäche, die wir da einfach haben. Wir sitzen da irgendwie am Katzentisch und können eigentlich relativ wenig bewirken. So. Und die große Frage ist jetzt, wie das die nächsten Wochen weitergeht, wie sich das auch zwischen USA und Israel entwickelt.
Ja, über Israel reden wir gleich nochmal. Aber ich wollte nochmal kurz bei der Ukraine auch bleiben, Herr Ross. Wenn jetzt Trump hat gesagt, wir hätten ihnen in der Ukraine nicht helfen müssen. Die Ukraine ist tausende von Kilometern von uns entfernt. Wir haben ihnen geholfen. Sicherheitsexperte, zum Beispiel Wolfgang Ischinger, der sagt, man sollte diese Hilfe in der Straße von Hormuz nicht grundsätzlich ausschließen. Und man sollte die dann an politische Gegenleistung der USA, zum Beispiel die Unterstützung für die Ukraine, knüpfen. Ist das sinnvoll?
Also das an Gegenleistungen zu knüpfen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Das ist immer eine Sache von Verhandlungen, von Konsens. Aber ich denke, Donald Trump möchte Deals. Und Deals sehen da anders aus. Und er scheut sich ja auch nicht mit dem Lockern des Ölembargos. Also das, sag mal, letztlich die Ukraine zu schädigen, indirekt. Und letztendlich ist es so, dass die Amerikaner ja nichts mehr bezahlen. Die Europäer zahlen die Waffen, die die USA liefern. Das heißt, es ist ein Riesenbusiness. Für ihn ist es ein guter Deal. Wenn er nicht mehr liefert, dann schädigt er auch wieder einen Teil seiner Wirtschaft, die starke Rüstungswirtschaft. Und man müsste versuchen, die Waffen in anderen Ländern, Indien oder so, oder aus europäischem zu bekommen, um jetzt der Ukraine erstmal eine Stabilität zu geben. Das Risiko, was auch noch besteht, wenn wir jetzt wieder zur Straße von Hormuz gehen, würden wir Minenjachteinheiten darunter verlegen, dann fehlen die uns in unseren klassischen Flachwassergebieten Ostsee, Nordsee. Das heißt, das würde auch einen Herrn in Moskau sehr freuen, wenn das passiert. Und man muss genau aufpassen. In Flugzeugen steht ja nicht umsonst, nehmen Sie die Maske im Notfall erst selbst, damit Sie dann andere versorgen können. Tut man das nicht, kann man auch nicht mehr helfen. Und da müssen wir ganz stark darauf aufpassen, dass wir hilfsfähig bleiben. Wo auch immer, in der Straße von Hormuz, um da Minenraum zu räumen, die Handelswege freizuhalten oder auch der Ukraine genug Hilfe geben zu können, dass sie bestehen können.
Also das verstehe ich so, dass wir eigentlich überhaupt nicht die Kapazitäten haben, um dann letztendlich zu drohen oder einen Deal zu machen.
Ohne die Amerikaner nicht.
Aber es war alles in allem schon ein wirklich tiefhängender Apfel für den Kanzler, jetzt zu sagen, wir machen da gar nichts, wir halten uns da raus. Das ist bei Donald Trump, finde ich, relativ einfach, weil er eben kommuniziert, wie er kommuniziert, in seiner Art, wo man überhaupt nicht versteht, dass da ein erwachsener Mensch vor einem ist teilweise. Aber stellen wir uns mal vor, jemand anders hätte diesen Krieg jetzt begonnen, jemand anders wäre US-Präsident jetzt gerade, oder wir hätten eine andere Situation gehabt. Meine Frage ist, würde Deutschland dann helfen? Haben wir 2003 geholfen, im Irak beispielsweise? Also in dem Fall ist es wirklich sehr einfach, das immer zu sagen, ja, der Trump, der ist ja verrückt und der hat ja keinen Plan und wir wissen ja nicht, wie das Ganze ausgeht. Aber kaschiert es nicht so ein bisschen überhaupt unsere Unwilligkeit, irgendwo auf der Welt unsere nicht nur Softpower, sondern auch Hardpower einzubringen? Das ist irgendwie meine Frage. Ich glaube nicht, dass wir unter einer anderen Konstellation gesagt hätten, na gut, dann schicken wir unsere drei Fregatten darunter.
Wie sehen Sie es, Frau Tausendfreund?
In Afghanistan sah es zum Beispiel anders aus. Man kann natürlich den Vergleich machen mit Irak, wo der damalige Präsident doll versucht hat, die Alliierten zu überzeugen mit gemischten Resultaten. In Deutschland war das ja nicht überzeugend, wie der Joschka Fischer gesagt hat. Und Deutschland hat sich nicht wirklich beteiligt, aber in Afghanistan schon. Und in diesem Fall hat Trump das ja noch gar nicht versucht. Und da, glaube ich, sollten die Alliierten das ernst nehmen, dass die nicht ernst genommen werden und erst mal ein bisschen Konter geben. Aber dass man vielleicht gleichzeitig, gerade ein Kanzler Merz, der ja schon gesagt hat, er finde eigentlich diese Aktion nicht so schlecht, ganz am Anfang. Ja? Also das ist ein bisschen auch problematisch, dass er erst gemeint hat, dass er erst mal gemeint hat, keine schlechte Aktion. Und jetzt stellt er sich da ganz anders dar. Das ist ein bisschen problematisch. Mhm. Und er kann aber dann sozusagen privat, in der Privatunterhaltung mit Trump, versuchen, das auf eine freundliche Art. Er hat ja auch politische Druck, das kann er auch ein bisschen erklären. Vielleicht haben die Kapazitäten nicht oder wir brauchen die in der Nähe. So würde ich fahren, dass sozusagen schon die Linie zeigen, aber dann auch freundlich und diese Beziehung aufbauen. Und das ist bei Trump, das wirkt.
Ja, wir haben ja eine ganz andere Form von Politik heute. Früher wurde ja da hinter verschlossenen Türen über Geheimkanäle darüber verhandelt und da wurde Deutschland zum Beispiel auch vorab informiert, dass man da eine Aktion plant und könnt ihr uns vielleicht mit irgendetwas helfen? Man hätte ja auch mit Munition oder mit Unterwasserdrohnen jetzt bei der Straße von Hormuz auch helfen können. Aber das gibt es ja alles nicht mehr. Es findet ja alles öffentlich statt, indem Trump über seine Kanäle irgendetwas fordert, dass die NATO-Staaten jetzt helfen müssten oder gibt ein Interview. Und das ist ja, glaube ich, auch einfach ein Problem. Man hat da gar nicht mehr diese Geheimdiplomatie, um da Möglichkeiten auszuloten, was vielleicht gehen könnte. Ja.
Und auf der anderen Seite sind wir,
Ich wollte nur noch sagen, eine Sache noch, wir sind ja schon irgendwie, wir unterstützen ja schon indirekt zumindest auch diesen Krieg, in dem Rammstein uneingeschränkt genutzt werden kann und auch Überflugrechte. Was übrigens 2003 auch unter Gerd Schröder war, da gab es auch keinerlei Einschränkungen bei der Nutzung von Rammstein als Drehkreuz für den Krieg gegen den Irak. So, also das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ja, genau. Die andere wichtige Unterschied mit Donald Trump im Vergleich, nicht nur, dass er dann auf Truth Social die Sachen postet, ist, dass er erstmal droht. Also von der Reaktion ist es nicht überlegt. Ein US-Präsident überlegt ganz genau, es ist ja schon immer ein Er gewesen, was er dann sagt. Weil man auch merkt, an der Börse hatte seine Aktion und bei Alliierten und so weiter. Das ist sehr destabilisierend, wenn ein Präsident das eine sagt und das andere. Und das ist ein Novum, dass wir so einen Präsident haben, der einfach irgendwas lossagt. Ja? Und das ist das. Und dann am nächsten Tag vielleicht was anderes. Ja? Aber es ist nicht sozusagen kalkuliert, wenn er was sagt. Das ist nicht kalkuliert. Das ist, wie er sich gerade fühlt.
Aber er hat auch immer wieder ja auch mit dem NATO-Austritt gedroht.
Ja, aber hat es nicht gemacht. Ja. Also sozusagen, wenn ich schon 10-mal was gedroht hätte, dann hätte es auch wahrscheinlich nach dem 5. Mal passiert. So ernst muss man seine
Drohung. Das ist ein bisschen bei den Zöllen auch so. Das hat ja auch nachgelassen am Anfang, auch die Reaktion der Börse.
Also damit meine ich, dass man das überhaupt nicht, also man soll schon ein bisschen ernst nehmen. Man soll schon verstehen, dass er das wirklich meint. Aber das heißt nicht, dass es ein Plan ist. Das heißt nur, dass er das meint.
Ich möchte jetzt auf gar keinen Fall als Trump-Verteidiger hier unbedingt jetzt mich positionieren, aber das ist nicht kalkuliert, wenn wir uns ansehen, wie die Welt vor Donald Trump aussah. Wenn es um die Beziehungen im Handel geht zwischen Europa und den USA, wenn wir uns ansehen, wie die Verteidigungshaushalte in Europa ausgesehen haben, vorher und jetzt, wo er da ist. Also wenn das nicht kalkuliert war, wenn das nicht auch massive Ergebnisse bei den Alliierten hatte, dann weiß ich auch nicht. Also ich meine, klar, es ist auf der einen Seite ein Tweet und es sind dieses Truth Social Postings, aber auf der anderen Seite ist das doch eine massive Soft- und Hardpower, die dahinter steckt, die man eben auch entzieht teilweise und den Alliierten dann klar macht, wenn ihr in der Ukraine nicht helft und wenn ihr nicht euren europäischen Hinterhof sauber haltet, dann macht es niemand mehr. Und wir sehen es ja, 67% Anstieg der EU-Hilfe letztes Jahr in der Ukraine. Das heißt, wir können viel mehr. Und das hätten wir ohne Donald Trump, glaube ich, niemals herausgefunden.
Ja, erfolgreich und kalkuliert sind aber nicht immer die gleiche Sache.
Aber Sie haben es ja eben schon angesprochen, wie wenig oder wie hilflos Europa dann eigentlich wirkt. Würde ich noch mal gerne auch an Sie die Frage stellen, Herr Ross, wie sind wir da militärisch jetzt wirklich aufgestellt? Also kann man jetzt sagen, in so einem großen Konflikt, also haben wir da über, also wie stehen insgesamt. Wir da eigentlich da insgesamt?
Also losgelöst von Ostsee und Ukraine, noch nicht gut genug. Ja, also ich sag mal, dieser Trend, wir haben nur Freunde um uns herum nach der Wende, der ist ja so nicht gekommen. Nicht? Und es hat immer Konflikte gegeben weltweit, nur die waren weit weg. Und bei Goethe kann man das auch schon nachlesen, weit weg. Nicht? Und ich denke, wir müssen da nachholen. Aber das ist ja auch nicht Trump gewesen, sondern auch schon Obama hat gesagt, Europa, ihr müsst euch besser aufstellen. Und wir haben nicht zugehört. Wir haben einfach nicht zugehört und haben nicht eingesehen, dass es natürlich immer schlecht ist, für Rüstung Geld auszugeben als für andere Dinge. Aber man muss es tun, sonst ist man wehrlos. Und dann wird man überlaufen und dann haben wir unter Umständen irgendein System, was, ich sag mal, unseren demokratischen Prinzipien völlig zuwiderläuft. Und das muss verhindert werden. Und deshalb muss man aufrüsten. Aber ich denke, ohne die Amerikaner wird es zunächst nicht geben. Aber viele Politiker im EU-Raum, aber auch, ich sag mal, Carney und andere über sie, die sagen, auf Dauer wird das nicht lange gut gehen. Mhm. Wenn nicht die Amerikaner sagen, wir wollen das und wir sind ein Teil des ganzen Spiels, wenn sie sich zurückziehen, dann wird eine Trennung da sein. Der Übergang, der wird kritisch. Europa wird es schaffen, mit Sicherheit, aber nur, wenn wir den Staat hinkriegen. Und da sind wir einfach
zu langsam. Und woran mangelt es so am meisten eigentlich?
Es wird gut nachgedacht, da werden gute Ideen entwickelt, aber es ist zu langsam. Ja. Ja, also da, wo ich wohne, hat Rheinmetall, oder die haben jetzt ein großes Werk, ist jetzt Baubeginn gewesen, aber das hätte man vielleicht auch mal früher machen können. Wir reagieren viel zu spät. Ja, die Russen sind da reingegangen vor 4 Jahren. Ja, die Ukraine, die Krim war noch eine ganz andere Nummer. Aber auch da hat man zugehört und gesagt, oh, was kann da passieren? Aber richtige Reaktion, dass man sagt, wir müssen mal nachdenken. Vielleicht noch nicht die Rüstungsausgaben hochziehen, aber doch mal sagen, wir bereiten uns vor, um im Fall des Falles schnell zu reagieren. Das fehlt. Manche NATO-Partner machen das. Ich sag mal, ich wohne nur an der dänischen Grenze. Die reagieren sofort. Als Trump das erste Mal gedroht hat mit Grönland, haben die sofort gesagt, die Werften werden ertüchtigt. Eine alte Munitionsfabrik wurde sofort, und die brauchen dann nicht lange, der wird mit modernsten Mitteln wird die aufgebaut. Im dänischen Folketing hat man einstimmig, und das ist auch ein Parlament mit vielen Parteien, einstimmig beschlossen, die Wehrpflicht für Männer und Frauen. Und bestimmt nicht, weil alle gejubelt haben. Aber da geht das schneller. Die sagen, wir wollen das nicht, aber wir müssen.
Ja, Herr Ismar, bei uns dauert es irgendwie länger. Wie beobachten Sie diese politische Diskussion?
Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Also ich glaube schon, also was wir jetzt im Verteidigungsbereich machen, da sind schon die Zeichen der Zeit erkannt worden. Also auch mit der Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse ab einem bestimmten Punkt. Es liegt natürlich auch ein bisschen an der Industrie, dass man da jetzt natürlich viel hochfahren muss. Beim Personal, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, da werden wir erleben, dass das, was da beschlossen worden ist, mit der Freiwilligkeit nicht reichen wird. Also und das ist alles Zeit, die wir jetzt verlieren, die wir nicht haben werden. Was positiv ist, dass man erkennt, dass man einfach von der Ukraine lernen muss. Dass man jetzt ukrainische Soldaten hierhin holt, die zum Beispiel im Bereich Drohnen Bundeswehrsoldaten ausbilden. Wir sehen es ja auch am Golf. Auf einmal stellen alle fest, wir haben die Flugabwehr total vernachlässigt. Wir haben keine wirksamen Bekämpfungsmittel gegen die Drohnen. Damit ist der Iran extrem erfolgreich mit eben einer sehr stark asymmetrischen Kriegsführung. Und sie rufen jetzt alle nach der Ukraine und bitten da um Rat. Weil unter dem Druck dieses Angriffskrieges Russlands hat sich natürlich auch gezeigt, dass man in solchen Situationen auch als Gesellschaft viel innovativer, viel schneller ist in allen Prozessen, als wir es jetzt sind. Ne? Und das sagt ja auch Pistorius zum Beispiel immer mit Blick sozusagen, ob das sozusagen mental alles in der Gesellschaft schon angekommen ist, in was für einer Zeit wir eigentlich leben oder ob wir das oft zu sehr von uns wegdrücken so ein bisschen und nicht so richtig wahrhaben wollen, weil wir diese wahnsinnige Überlappung von Krisen haben, die natürlich auch viele Menschen einfach überfordert. Das muss man auch sagen.
Die Frage ist halt eben, wie sehr dann oder wie die EU da anders auftreten müsste. Herr Röpke, sehen Sie da einen Punkt, wie die EU sich da außenpolitisch nochmal anders positionieren müsste? Mit dem
Bewusstsein. Also ich finde, die EU ist extrem vielschichtig. Wir haben ganz verschiedene Länder, die aus verschiedenen Gründen vor allem Nein sagen aktuell zu Donald Trump. Aber ich finde nochmal, wenn wir einen Schritt zurückgehen und sagen, war das denn wirklich so klug von Kanzler Merkel zu sagen, nein, auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt neue Seefernaufklärer, glaube ich, auf Basis von Boeing 737. Ich glaube, Poseidon heißen die. Und ich habe vor kurzem gelesen, die sind schon im Indopazifischen Raum gewesen. Die sind also für uns dort tätig gewesen, waren aber im friedlichen Raum dort, haben eben nur an Übungen teilgenommen. Ja, da frage ich mich doch, wenn so ein Flugzeug in 12 Kilometern Höhe fliegt, ich glaube, die Iraner haben aktuell nichts mehr, aber auch gar nichts mehr, mit dem die Flugzeuge in 12 Kilometer Höhe angreifen könnten und sich verteidigen könnten. Also warum muss man da öffentlich sagen, nein, 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 das hat nichts mit uns zu tun, das ist alles viel zu anstrengend, vielleicht sterben da Menschen bei, und nicht stattdessen, genau was jetzt gesagt wurde, warum macht man es denn über einen Tweet? Und zwar nicht nur Donald Trump, sondern auch Friedrich Merz. Warum macht man es denn über einen Tweet? Warum sagt man da nicht, ja, lass uns doch mal schauen, was möglich ist von unserer Seite?
Also lieber was anbieten.
Das aber er hat das in der Pressekonferenz gestern, glaube ich, gesagt.
Und das, Und nochmal eindeutig gemacht. Ich weiß nicht, ob Donald Trump die Pressekonferenz sieht, aber er liest auf jeden Fall den Tweet.
Ja, ja, und es ist natürlich weltweit schon sehr stark wahrgenommen worden, dass Deutschland als wirtschaftsstärkstes Land in Europa so klar da sofort Nein sagt. Ich fand es ganz interessant, in den Bundestagsfraktionen hörte man noch ein anderes Argument, warum man das so schnell abräumen wollte gemeinsam, weil man Angst hatte, dass man dort wieder ein Thema für die AfD liefert, die ja schon das Thema Ukraine sehr, sehr stark politisch auch ausbeuten, und dass man da Sorge hatte, dass das wieder so ein Konjunkturthema für die AfD sein könnte, dass man sich da irgendwelchen Abenteuern anschließt. Also da spielt immer auch diese politische, innenpolitische Sorge eine große Rolle derzeit.
Ich würde mal auf einen Schauplatz schauen, nämlich auf die Rolle von Israel in diesem ganzen Konflikt. Auch da hat Deutschland natürlich eine spezielle Beziehung zu. Also was würden Sie sagen, Frau Tausendfreund, wenn sich dieser Krieg jetzt noch weiter ausweitet? Und der Merz hat sich ja auch sehr besorgt geäußert über die Entwicklung im Libanon. Also wie muss man damit umgehen? Weil, welche Rolle kann das spielen jetzt auch in dem Verhältnis mit den USA und dann Deutschland auf der anderen Seite?
Klar, also je länger und gefährlicher und dramatischer die Lage sich entwickelt, sollte das passieren. Wir hoffen alle nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also entweder für Israel gefährlich oder eben auch, dass es noch in dieser Hormuz noch dichter wird und richtig gravierender wirtschaftlicher Probleme, Energieprobleme. Und letztendlich, relativ kurzfristig, hängen auch Leben daran, wenn die Leute keine Energie haben oder auch kein Essen haben. Also dann, glaube ich, ist eine andere Entscheidung, dass Deutschland und die anderen europäischen Länder vielleicht überlegen müssen, ob die nicht irgendwelche Hilfe liefern können. Aber erstmal ist, glaube ich, die Überlegung, das sozusagen nicht zu eskalieren, sondern zu schauen, ob man dazu beitragen kann, dass es in der andere Richtung sich wieder beruhigt. Und ob man da Einfluss ausüben kann mit Netanyahu, ist da zweifle ich sehr. Auch Washington kann nicht so super viel Einfluss auf Netanyahu in diese Richtung schießen, noch nicht. Also es wird schwierig sein, aber ich glaube, noch ist eine ruhige Stimme hilfreich, aber bald muss vielleicht mehr auch überlegt werden.
Okay, aber ich meine, wir liefern ja auch noch Waffen an Israel. Spielen die eine Rolle da jetzt?
Direkt da, U-Boote haben sie da nicht eingesetzt. Nee. Wir beziehen aber auch Waffen von Israel und Rüstungsmaterial, also Geräte, darf man nicht sehen. Da ist also schon eine enge Verbindung. Aber davon losgelöst nochmal vielleicht zu dem, was der Kanzler sagt. Man soll nicht nie sagen oder kategorisch ausschließen. Aber was wir im Moment brauchen, glaube ich, in Europa, ist Einstimmigkeit. Das ist ganz wichtig, denn ich sage mal, Europa wird unglaubwürdig bei allen Entscheidungen, wenn wir nicht einstimmig da reingehen. Wir haben ja einige Staaten, zwei, die da immer wieder ausscheren in der EU. Aber gerade in dieser Position ist es gut, im Dialog zu bleiben mit den Amerikanern. Sehr gut. Aber nochmal, was Carney sagte, die Mittelmächte, die müssen zusammenfinden. Australien, Japan, Kanada,
Indien. Aber die haben auch alle gesagt, sie wollen jetzt nicht mitmachen.
Nein, die wollen nicht mitmachen. Aber zumindest Europa muss eine klare Aussage machen. Ob die nun heißt, auf gar keinen Fall. Oder ob das heißt, erstmal nicht. Oder wir machen und wir müssen überlegen, aber im Moment nicht, weil das ein Kriegseintritt wäre. Das muss man schon differenzieren. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt kategorisch nie heißen sollte. Sondern wenn sich das Ganze deeskaliert, wie also kein aktiver Kriegsteilnehmer sind, das Risiko geringer wird und wir sagen, jetzt ist die Wichtigkeit, dort den Transport der Güter wieder in Gang zu kriegen, höher als, sagen wir, das Risiko, dass viele sterben für zwei Schiffe, die rauskommen. Mhm. Ist ja auch so, wenn ein Schiff beschossen wird und der Iran kann da einfach, die brauchen irgend so ein kleines Speedboot, das vielleicht losgelassen wird, ferngelenkt, macht ein großes Loch in das Schiff, was wollen die Schiffe dahinter machen? Mit Schutz von Fregatten. Die bleiben doch erstmal stehen, kehren um. weil sie nicht wissen, was da noch kommt.
Ja, also das ist ja, passt ja ein bisschen zu dem, was Außenminister Wadefuhl sagte. Der sagte, nach dem Ende von Kampfhandlungen könnte man dann über einen europäischen Beitrag vielleicht nachdenken. Aber trotzdem, wie muss ich mir das vorstellen? Und wären wir denn dafür dann gut aufgestellt? Vorhin haben Sie ja gesagt, dass wir eigentlich gar nicht die Kapazitäten haben.
Wenn die Bedrohung direkt vor Ort nicht mehr so groß ist, dann ist es so, dass natürlich, da müsste man aufbauen und die Kapazitäten irgendwo herholen. Natürlich auch mit den Amerikanern. Die haben Luftabwehrfregatten. Nicht? Und die haben
also eigentlich brauchen die uns nicht. Und,
naja.
Man braucht relativ viel und da hätte man natürlich schon mit zusätzlichen Fregatten und Minensuchbooten Möglichkeiten, die man schon gerne hätte. Aber es ist ja so eine Spezialität der Europäer, dann wenn sozusagen Kampfhandlungen vorbei sind, dann da reinzugehen und wir machen jetzt die Überwachungsmission. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Ausweitung der EU-Mission Aspides, rein defensive Mission. Und die könnte dann sozusagen auch die Straße von Hormus mit überwachen, dass dort keine Minen gelegt werden und dass die Situation safe ist.
Und das ist ja ein Muster. Also gerade wenn wir uns jetzt die Bundesrepublik ansehen, wir sagen in der Ukraine, wir sind für den Tag des Friedens, sind wir perfekt vorbereitet. Da wissen wir schon, was nach 24, 48 und 72 Stunden passiert. Wie wir da hinkommen, wissen wir nicht. Im Libanon, wir sind beim Unifil dabei. Immer wenn die Israelis reinkommen oder die Hezbollah schießt, dann lehnen wir uns zurück und sagen, bitte nicht auf uns schießen, da in diesem Quartier. Dann gehen die da alle rein. In Erbil, da waren wir, glaube ich, zusammen mit Herrn Pistorius. Ja. Da ist eine deutsche Mission von 100 Soldaten, die ziehen alle den Kopf ein, und zwar mehrere Wochen lang, wenn um sie herum geschossen wird. Wo man auch sagt, ist ja nicht unser Mandat, ist ja nicht unser Einsatz, genau, aber wofür sind wir denn da? Für die Zeiten des Friedens mit unserer Armee. Das ist, glaube ich, ein Widerspruch in sich, aber typisch deutsch.
Und ist das denn nicht, kann man dann nicht verstehen, dass Trump da auch mal sauer drauf ist und sagt, also das, so geht es irgendwie nicht, dass wir dann...
Klar, kann man verstehen, allerdings, wie gesagt, ich glaube, man sollte dann schon vorher ein bisschen Hinweis geben und versuchen zu konsultieren. Und dann kann man sauer sein. Aber wenn man sozusagen eine Aktion startet und das überhaupt nicht abgesprochen ist, dann muss man, glaube ich, erwarten von Alliierten, die ja nicht Gefolgschaften sind, sondern Alliierten, dass die erstmal skeptisch reagieren.
Aber das sind genau die neuen Zeiten, in denen wir jetzt ja gerade sind. Also auf einmal muss auch die Bundeswehr eventuell lernen zu kämpfen. Wir haben die monatelange Debatte auch um Sicherheitsgarantien für die Ukraine erlebt, wo man ja auch nicht so richtig bereit war, irgendwie größer ins Risiko zu gehen. Ist sehr versandet und da steht man jetzt auch irgendwie auf sehr unsicherem Terrain. Das war für die Ukraine dann auch alles sehr unbefriedigend, da ist man ja auch nicht richtig weitergekommen. Aber da wird man natürlich, wir kommen ja immer näher jetzt an diesen Punkt, wo man wirklich irgendwann sagen muss, hier müssen wir wahrscheinlich auch eine Linie, die für uns sehr schmerzhaft ist, überschreiten. Aber da haben wir natürlich auch immer die Problematik im Bundestag, finden wir da eine ausreichende Mehrheit. Mhm. Auch in der Koalition zwischen Union und SPD nur 12 Stimmen Mehrheit. Ganz, ganz schwierig, dafür dann halt eben solche Mehrheiten dann für Mandate zu bekommen.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass natürlich der Bundestag zustimmen müsste. Ja. Wie soll das passieren mit dieser SPD und auch mit dieser CDU?
Ja. Sie wollten noch was sagen.
Ja, genau. Ja. Und zwar, wenn wir noch mal den Blick in die Golfregion setzen. Öl wird teuer, Gas wird teuer, Düngemittel werden teuer und knapp. Aber es sind auch Millionen und Millionen von Menschen, die brauchen Lebensmittel. Die kommen da auch nicht durch. Und das kann man auch nicht, das sind so viele Container, die kann man auch nicht durch die saudische Wüste rüberfahren. Das heißt, da haben wir auch noch ein Problem, was sich darstellt. Und in diesem Rahmen könnte man, das wird nicht schnell gehen, aber man kann ja damit jetzt beginnen, die Golfanrainerstaaten zu bitten, sich doch auch aufzurüsten mit entsprechend Minenjachtkapazitäten. Die haben das Geld, die haben ein Interesse daran, dass diese Handelswege dauerhaft frei sind. Und man könnte die bei uns ausbilden. Die haben ja schon sehr viel Material auch gekauft in Europa. Man sollte da vielleicht schnell reagieren und sehen, wie kann man mit einfachen Mitteln da einen Start machen, dass die sich auch beteiligen. Und dann gemeinsam das Ganze wieder klarkriegen.
Also das wäre eine Chance für die EU auch, mit der Golfregion da zusammen
alle weil man in der Rüstungsindustrie die Fähigkeiten hat. Wir sehen da auch wieder, Flugabwehr wird ganz entscheidend, Drohnenabwehr. Da wird jetzt wahnsinnig investiert werden.
Trotzdem, wenn jetzt diese Straße wirklich blockiert ist, wenn die vielen Länder, die jetzt gefragt werden, wenn die da einfach nicht helfen, also besteht nicht die Gefahr, dass es dann doch nochmal auf eine andere Art eskaliert, beziehungsweise dass der Druck so viel höher wird, doch da zu helfen?
Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man beendet diesen Krieg von US-Seite. Man sagt, wir hören jetzt auf zu bomben, liebe Israelis, ihr bitte auch. Und dann hofft man, dass die noch Lebenden der iranischen Führung, ich habe gehört, da ist wieder einer weniger, Herr Larijani wurde wohl getötet, dass die dann sagen, gut, wir hören auch auf. So, das ist ja die eine Möglichkeit. Also Frieden oder Waffenstillstand in irgendeiner Art und Weise. Die andere Möglichkeit ist, dass man anfängt, diese Tanker und Frachtschiffe dort zu bewachen. Und dann ist es, finde ich, muss man auch ganz klar sagen, dann ist es ein klassischer Bodyguard-Job. Ja, man fängt sich im Notfall die Kugel ein für den, vor dem man herfährt. Aber ich finde, aber dafür sind ja Kriegsschiffe da. Wenn wir uns überlegen, was im Zweiten Weltkrieg war zwischen den USA und Kanada und Großbritannien, dann hat es unfassbar viele Gleitschiffe und auch Tanker. Wir sind in anderen Zeiten, ich weiß, aber zu sagen, das ist ja undenkbar, dass man wirklich sich da schießend durch, also dass man beschossen wird und versucht zu verteidigen und man verliert vielleicht 5% der Leute. Alles in allem wird das aber, glaube ich, auch fast jeden Werfer und jede Drohneneinheit und jeden Marschflugkörpereinheit, die gerade vorbereitet auf iranischen Boden treffen. Insofern ist auch wieder da die Frage, man hat es bei Israel gesehen, der Beschuss war am Anfang sehr stark, er ist jetzt immer geringer geworden. Auch da realistischerweise, wenn es hart auf hart kommt, würden die Iraner nur wenige Tage oder Wochen maximal durchhalten.
Und wie lange hält? Aber vielleicht halten die länger aus. Also die Kalkulation ist, dass sie vielleicht länger aushalten als Israel oder auf jeden Fall die USA, wo eben die politische Druck steigt. Ich meine, man kann auch, man hat ja diese zwei Optionen. Die Frage für die Europäer ist, ob die zuerst versuchen, Druck auszuüben auf die USA und Israel, dass die sozusagen Option 1 nehmen.
Können sie wirklich Druck ausüben?
Also indem die erstmal nicht helfen und sagen, ihr badet erstmal die Konsequenzen allein. Ja. Und dass sie, es gibt ja, ich meine, Trump ist wichtig und er hat sehr viel Macht. Aber es gibt auch andere politische Akteure in den USA. Und zum Beispiel das Zurück, dass er von dieser Grönland-Drohungen zurückgetreten ist, liegt zum Teil auch daran, dass es sehr viel Druck unter die Republikaner gegeben hat, die auch gezeigt haben, hier ist eine Linie. Also da sind Möglichkeiten, die sind nicht easy und die sind auch nicht irgendwie die absolut starke Silberbullet, aber man hat Möglichkeiten. Und dann als die zweite Option muss man dann schauen, wenn das wirklich nicht geht und man den Eindruck hat, es liegt vielleicht auch an die Iraner, dass es weiterlaufen muss, dann muss man vielleicht die andere Option suchen.
Oder ist ja auch die Frage, was hat die EU für einen Druck Richtung Iran?
Also, da haben wir relativ, ja, also relativ wenig Mittel. Ja. Ich finde es immer noch frappierend, dass das in die Kriegsstrategie der Amerikaner überhaupt nicht einkalkuliert worden ist, dass es dort schnell zu einer Schließung mit relativ einfachen Mitteln der Straße von Hormuz kommen kann. Und jetzt kommen noch so 2-3 statt bis zu 130 Schiffen am Tag da durch. Und interessant ist ja da auch, dass die Iraner vor allen Dingen chinesische und indische Schiffe durchlassen. Also da scheint ja, das ist im Prinzip im Kleinen der große Konflikt, den wir jetzt auf der Welt erleben, scheint damit durch. Und ein anderer Effekt ist halt eben, dass damit Wladimir Putins Kriegskasse auch wieder gefüllt wird, indem sozusagen mehr russisches Öl verkauft wird. So, aber ein richtiges Druckmittel sehe ich halt auch.
Und nicht. Putins Schattenflotte, der werden wir auch nicht gefährlich, Herr Rost. Da hätten wir auch mehr machen können, oder?
Da hätte man mehr machen können, natürlich. Aber immer natürlich mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ja, und die Bundespolizei bei uns beobachtet jedes Schiff. Also die gucken dann nicht nur drauf, sondern die prüfen die digitalen Papiere und so weiter. Aber die Möglichkeiten, da was zu tun, sind gering. Solange die Umweltauflagen erfüllt werden, solange das Schiff nicht auffälligen Manöver fährt, dürfen diese Schiffe halt durch dänische zum Beispiel Territorialgewässer fahren. Wir haben die Handhabe nicht. Und da sind die Amerikaner halt ein Land, die sagen, da fragen wir jetzt nicht nach. Manchmal war das auch gut in der Bekämpfung von Piraten. Ja, da haben wir uns weitestgehend zurück und noch einen Juristen und macht das wasserdicht. Die Amerikaner haben gesagt, da ist ein Problem. Jurist, mach das bitte so, dass wir eine Lösung haben. Das ist eine Sache des Ansatzes. Da kann man machen. Ne? Und vielleicht zu dem Schiffe da rauszuholen. Man hat das ja schon gemacht in den Tankerkriegen zu den Zeiten Irak, Iran. Man hat Handelsschiffe genommen als praktisch Flugkörperfänger. Einen leeren Tanker entgas, dass der nicht explodieren kann. Minimale Besatzung durchfahren lassen als Ziel praktisch für den Beschuss. Irgendwie Beton rein. Man hat, weiß ich selbst von jemandem, den ich kenne, der da mehrfach rein und raus gefahren ist mit seinem Schiff. Die haben dann so einen Schlepper bestellt. Da hinten einen riesen Barge mit Schrott. Ne, der Schrott gibt das größte Radarecho in dem Bereich, durch die Sonneneinstrahlung auch die größte Temperatur, wenn man den eigenen Schornstein dann kühlt. So, und das war dann zum Teil auch erfolgreich, dass die Einschläge dann auf dieser Schrottladung waren und das Schiff durch konnte. Aber das Risiko ist immens. Und solange nicht ein Staat die Haftung übernimmt, bleibt das beim Kapitän.
Okay, wir sind sehr interessiert. Vielen Dank, Herr Kapitän. Was ich an der Stelle sage, Kapitän Ross, Herr Ismar, Frau Tausendfreundin, Herr Röpke, vielen Dank für die Diskussion und vielen Dank fürs Interesse. Morgen schauen wir einfach noch mal hier ins Inland und fragen Kopf an Kopf in Rheinland-Pfalz, Machtverschiebung in Berlin. Freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.